Jetzt möchte ich uns mitnehmen in einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte, der mir natürlich beim Lesen immer mal wieder aufgefallen ist, den ich aber ganz ehrlich in der Tiefe gar nie so bedacht habe. Wenn man so ans Ende der Apostelgeschichte kommt, dann fällt das auf, Apostelgeschichte Kapitel 27, da ist ein Riesenabschnitt über eine Seereise, und zwar die Reise des Paulus nach Rom. Und man kann sich fragen, warum ist es Lukas so wichtig, so ein Ereignis wie so eine Seereise mit dem Sturm und mit dem Schiffbruch, warum ist es ihm wichtig, so eine Seereise so ausführlich darzustellen? Das hat ja fast Züge von Moby Dick oder so, wo das da also wirklich auch spannend erzählt wird. Man spürt da das Lokalkolorit, dass der Lukas, der Autor, dabei war, wie da das alles beschrieben wird, die Angst und die Sorge. Warum nimmt das so viel Raum ein? Und ich denke, am Ende der Apostelgeschichte geht's dem Lukas theologisch darum, diese Geschichte einmal als Bericht dessen, wie Paulus nach Rom gelangte, zu berichten, aber auch als Bild für die Zeiten, die dann kommen werden, so nach dem Motto, die Gemeinde Jesu wird durch stürmische See gehen, aber sie ist immer geborgen in der Hand Gottes. Dies ist eine Geschichte, die vordergründig von einer Seereise und von einem Schiffbruch berichtet, die aber hinter den Kulissen eins deutlich macht, dass Gott zum Ziel kommt, wie auch immer die Stürme toben mögen. Es ist ein sehr langes Kapitel, das können wir jetzt natürlich nicht miteinander lesen, aber ich möchte uns einige Verse hervorheben. Zunächst die Verse 1 bis 3. Als es aber beschlossen war, dass wir nach Italien fahren sollten, übergaben sie Paulus und einige andere Gefangene einem Hauptmann mit Namen Julius von der kaiserlichen Kohorte. Wir, jetzt merken wir, Lukas ist dabei, wir bestiegen ein Schiff aus Adramyttion, das die Häfen der Provinz Asia anlaufen sollte, und fuhren ab. Mit uns war auch Aristarch, ein Mazedonier aus Thessalonich, und am nächsten Tag kamen wir in Sidon an, und Julius verhielt sich freundlich gegen Paulus und erlaubte ihm, zu seinen Freunden zu gehen und sich pflegen zu lassen. Das ist schon interessant, was hier berichtet wird. Als es aber beschlossen war, wir kennen ja den Hintergrund, Paulus hatte in Jerusalem großen Ärger bekommen. Er war verleumdet worden, angeblich hätte er einen Unbeschnittenen mit in den Tempelbezirk genommen. Es gab Unruhen, Paulus wurde zu seiner eigenen Sicherheit verhaftet. Dann war der Anschlag geplant auf Paulus, der Neffe meldet das dem Präfekten. Paulus wird mit einer Schutztruppe nach Caesarea gebracht und dann beruft er sich auf den Kaiser und dann kommt es eben zu dieser Überführung nach Italien. Und Lukas hat es schon richtig formuliert, als es aber beschlossen war, und man denkt natürlich jetzt an die römischen Machthaber, diesen Prozess, der läuft, aber wir Bibelkenner wissen, eigentlich hat da ganz jemand anders entschieden. Eigentlich hat das ganz jemand anders beschlossen und das ist der Herr, der hinter den Kulissen all diese Dinge fügt. Die Vorsehung, die Gott dort walten lässt. Aber Paulus scheint das Opfer der Umstände zu sein. Er wird übergeben, andere Gefangene werden übergeben. Und dann merken wir aber, dass doch schon etwas deutlich wird von der Fürsorge Gottes. Paulus ist nicht alleine, das ist der Wir-Bericht. Lukas ist dabei, sein Freund. Ein Mann namens Aristarch ist dabei, dem wir später noch in der Bibel begegnen. Und dann ist selbst dieser Hauptmann Julius Paulus wohlgesonnen. Das kennen wir schon aus der Josefsgeschichte, dass Gott das machen kann, dass wir Gunst haben bei Menschen dieser Welt. Und so war das hier. Paulus hatte Gunst gewonnen bei diesem Julius. Und was der Julius da macht, das ist eigentlich gegen alle Gepflogenheit. Der Gefangene Paulus bekommt Freigang. Das gab es ja damals gar nicht als Konzept. Das gibt es heute im Justizvollzug. Das ist modern. Aber Paulus bekommt Freigang und darf zu seinen Freunden gehen um sich pflegen zu lassen. Und auch das ist spannend. Wer sind denn diese Freunde in Sidon? Und jetzt wird's richtig aufregend, auch wenn wir an das Thema der verfolgten Gemeinde heute Nachmittag denken. Diese Christen in Sidon, die die Freunde sind, die Paulus pflegen sollen, das sind die Christen, die bei der Verfolgung des Stephanus sich in alle Winde zerstreut hatten und die kamen dann nach Sidon. Versteht ihr? Die, die Paulus hier pflegen, sind die, die vor Saulus weggelaufen sind. So kann Gott die Dinge auf den Kopf stellen. Das, was uns heute so Not macht, kann morgen ein Segen sein. Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Gott hat seine ganz eigenen Wege. Aber jetzt fängt die Schwierigkeit an. Vers 4. Von da stießen wir ab und fuhren im Schutz von Zypern dahin, weil uns die Winde entgegen waren. Dann wechseln sie nochmal das Schiff. Vers 9 folgende jetzt. Da nun viel Zeit vergangen war und die Schifffahrt bereits gefährlich wurde, weil auch das Fasten schon vorüber war, ermahnte sie Paulus und sprach zu ihnen: Ihr Männer, ich sehe, dass diese Fahrt mit Leid und großem Schaden vor sich gehen wird, nicht allein für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben. Sie waren dort auf einer Insel, Paulus schlug vor zu überwintern, aber es gibt dann eine Mehrheitsentscheidung und Paulus wird überstimmt. Aber auch das ist wieder beeindruckend und das zeigt auch, welche Berufung zum prophetischen Wort wir in dieser Welt haben. Paulus, der Gefangene, wendet sich an die Soldaten und an die Schiffsbesatzung und hat etwas zu melden. Paulus, der Gefangene. Und mit der Zeit in diesem Kapitel wird sein Renommee in dieser Überfahrt immer größer. Vers 13. Als aber ein Südwind wehte, meinten sie, ihr Vorhaben wäre schon gelungen und lichteten den Anker und fuhren nahe an Kreta entlang. Nicht lange danach aber brach von der Insel her ein Sturmwind los, den man Nordost nennt. Und da das Schiff ergriffen wurde und nicht mehr gegen den Wind gerichtet werden konnte, gaben wir auf und ließen uns treiben. So können wir Menschen uns täuschen. Es gab einen Südwind und das sah so nett aus. Man hat gesagt, jetzt wollen wir die Reise fortsetzen. Dann dreht der Wind, es kommt ein Nordost und auf einmal müssen sie sich treiben lassen. Dann geht es noch schlimmer weiter, Vers 20. Da aber viele Tage weder Sonne noch Sterne schienen und ein gewaltiges Ungewitter uns bedrängte, war alle unsere Hoffnung auf Rettung dahin. Haben Sie das gemerkt? So schnell kann die Stimmung kippen. Gerade noch waren sie voller Zuversicht losgesegelt und jetzt auf einmal ist alle Hoffnung auf Rettung dahin. Niemand wollte mehr essen. Da trat Paulus mitten unter sie und sprach: Ihr Männer, man hätte auf mich hören sollen und nicht von Kreta aufbrechen, dann wären uns dieses Leid und der Schaden erspart geblieben. Doch nun ermahne ich euch, seid unverzagt. Was für ein Bild. Das ist ein Schiff in Seenot. Tage ohne Licht, keine Sterne, keine Sonne, nix. Damals gab es keinen Kompass, kein iPhone, kein Navi. Das heißt, ohne die Sterne konnte man gar nicht navigieren. Die hatten keine Ahnung, wo sie waren. Das Schiff lief voll Wasser, schaukelte hin und her. Und jetzt steht ein Gefangener steht auf und sagt zu allen an Bord, 276 Seelen, macht euch keine Sorgen. Und er sagt das in der Autorität des Herrn. Und das ist für mich unheimlich ermutigend, dass Gott solche Momente schenken kann, wo gegen alle Vernunft und gegen allen Augenschein das Wort, das zeugnishafte Wort auch von uns, Kraft bekommt, die menschlich gar nicht erklärbar ist. Vers 22, doch nun ermahne ich euch, seid unverzagt, denn keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff wird untergehen, denn diese Nacht trat zu mir der Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden und siehe, Gott hat dir geschenkt alle, die mit dir fahren. Darum, ihr Männer, nochmal, seid unverzagt, denn ich glaube Gott, es wird so geschehen, wir müssen aber auf eine Insel auflaufen. Dann bricht Paulus noch das Brot, Vers 30, als aber die Schiffsleute von dem Schiff zu fliehen versuchten und das Beiboot ins Meer ließen, und vorgaben, sie wollten auch vorne die Anker herunterlassen, sprach Paulus zu dem Hauptmann und zu den Soldaten, wenn diese nicht auf dem Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Da hieben die Soldaten die Taue ab und ließen das Beiboot ins Meer fallen, Vers 35, und als er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor ihnen allen und brach's und fing an zu essen. Da wurden sie alle guten Mutes und nahmen auch Nahrung zu sich. Wir waren aber alle zusammen im Schiff, 276 Seelen. Und der letzte Vers des Kapitels. Und so geschah es, dass sie alle ans Land gerettet wurden. Was für eine Geschichte. Vielleicht haben Sie heute Nachmittag noch mal Zeit, dieses spannende Kapitel aus der Apostelgeschichte zu lesen. Ich möchte 8 kurze Fakten aus dieser Geschichte ableiten. Dann möchte ich Ihnen 3 Merksätze mitgeben und vielleicht noch ein Bild, das eine Hilfe sein kann für unsere Lebensreise. Das Erste, diese Geschichte ist für mich ein Bild für das, wie es in dieser Welt aussieht. In dieser Welt geht es drunter und drüber. In dieser Welt kommen die Stürme und fegen die Wellen. In dieser Welt verlieren die Menschen Orientierung. Was ist denn die Orientierung, die wir haben? Die einzige Orientierung, die wir haben, ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist ein Licht auf unserem Weg. Der Herr leitet und führt uns durch sein Wort. Aber sein Wort wird verworfen in unserem Land und in vielen Ländern dieser Welt. Und darum sieht es in dieser Welt so aus, wie es in dieser Welt eben aussieht. Und die Gemeinde, das sind ja der Paulus und der Lukas und der Aristarch, die sind auf diesem Schiff dieser Zeit, dieser Welt und sind mittendrin. Und gerade so sind wir auch mittendrin. Wir können ja nicht sagen, dass mit dem Coronavirus geht uns nichts an. Wir können ja nicht sagen, dass mit der Flüchtlingskrise geht uns nichts an. Egal, welche Meinung wir beziehen und welchen Standpunkt wir in welcher Frage auch immer haben, wir sind auf alle Fälle mit im Boot. Wir können nicht aussteigen. Das ist unsere Geschichte, die Geschichte der Welt. Wir sind Teil dieser Geschichte. Und so geht es Paulus und Aristarch und Lukas zusammen mit der Welt, mit diesen anderen 273 Seelen an Bord, sind sie in den Sturm geraten, sind sie in die Seenot geraten, sind sie bedroht an Leib und Leben. So sieht's aus in der Welt. Ein zweiter Gedanke, mitten im Sturm ist unser Zeugnis gefordert. Und jetzt trennen sich Spreu und Weizen. Während die Welt, diese vielen Seelen auf dem Schiff, alle Hoffnung auf Rettung verlieren, während da jede Zuversicht verschwunden ist, während da nur noch die Verzweiflung ist, sie wollen ja nicht mal mehr essen, da ist auf einmal die Gemeinde voller Strahlkraft. Also Sie verstehen, ich nehme das jetzt ein bisschen auch als Bild. Das ist ja die kleine Gemeinde, 2 oder 3, Paulus, Aristarch, Lukas. Dieser kleine Trupp auf diesem großen Schiff, auf dem Ozean, auf dem Mittelmeer, voller Verzweiflung in den Wellen. Diese Zelle ist die Zelle der Hoffnung und der Kraft. Und das ist ein Bild auch für unseren Auftrag in der Welt. Wir haben ein Wort der Hoffnung weiterzugeben. Wir dürfen nicht einstimmen in den Missklang unserer Zeit. Wir dürfen nicht resignieren. Wir, so wie Peter Hane das einmal formuliert hat in seinem kleinen Büchlein, wir haben ja gar keinen Grund zur Resignation. Ja, natürlich, wenn wir die Zeitungen lesen, dann denken wir, oh gute Güte. Und deswegen hat ja schon Billy Graham gesagt, parallel sollten wir immer die Bibel lesen. Und dann merken wir, wie schlimm es auch aussehen mag. Alles, was in dieser Welt geschieht, muss an Gott vorbei und Gott hat letztlich das letzte Wort. Ein dritter Fakt. Wie es in dieser Welt aussieht, wird beschrieben, warum unser Zeugnis im Sturm gefordert ist. Das erzählt uns diese Geschichte. Ein dritter Gedanke, wie Gott die Prioritäten verschieben kann. Jetzt müssten Sie wirklich einmal den Text lesen, damit Sie das ein bisschen nachvollziehen können, was ich jetzt hier sagen möchte. Zunächst die Verse 10 folgende, wo es darum ging, ob man auf dieser Insel in dem kleinen Hafen, der hatte auch noch den schönen Namen Guthafen, ob man dort überwintern sollte. Und Paulus hat sich sehr dafür ausgesprochen, lasst uns hier bleiben. Die Stürme kommen, es wird gefährlich, wir werden Schaden nehmen. Und keiner hat auf Paulus gehört. Es gab eine Mehrheitsentscheidung. Also Mehrheitsentscheidungen haben auch ihre Grenzen. Und gut, wenn wir in der Gemeinde auch andere Wege haben, zu Entscheidungen zu kommen. Paulus wurde überstimmt. Warum wurde er überstimmt? Die Schiffsleute sagten, dieser Hafen, Guthafen, der hat zwar einen schönen Namen, aber der taugt nicht zum Überwintern. Und wissen Sie, warum dieser Hafen nach Meinung der Seeleute zum Überwintern untauglich war? Der Winter ist eine lange Zeit. Vom Herbst bis zum Frühling 4-5 Monate. Guthafen, das war so eine Bucht, das war sicher für das Schiff, aber da war nichts los. Und die Seeleute konnten sich einfach nicht vorstellen, 4-5 Monate irgendwo rumzuhängen, ohne das, was Seeleute so brauchen, ein bisschen was zu trinken, ein bisschen Spaß, eine Kneipe und was man dann eben in richtigen Hafenstädten so alles hat. Deswegen wollten sie gerne in einen nächsten Hafen weiter segeln, egal ob es riskant war. Paulus hatte sie gewarnt, aber sie zogen weiter. Priorität war, Spaß zu haben. Dann ab Vers 21, da ist es auf einmal ganz anders. Jetzt sind sie völlig verzweifelt. Jetzt haben sie schon Teile der Ladung und der Schiffsausrüstung über Bord geworfen und auf einmal sind sie bereit, auf Paulus zu hören. Wie Gott die Prioritäten ändern kann, und das soll Ihnen jetzt Mut machen, in der Familie, in der Nachbarschaft, wo Sie Ihre Kontakte haben. Unser Zeugnis in dieser Zeit und unser Zeugnis im Sturm ist gefragt. Aber wir alle, denke ich, haben schon erlebt, was Paulus auch erlebt hat. Und da haben wir viel auch Schweres erlebt. Da könnten wir jetzt einiges weiter sagen, wo wir mit unserer gut gemeinten, liebevollen Art von Jesus zu erzählen auf die Nase gefallen sind. Wo man das brüsk zur Seite geschoben hat, wo wir nicht durchgedrungen sind, wo man das verworfen hat. Wo wir eingeladen haben zu einer Evangelisation, zu einem Gemeindeabend und wir bekamen einen Korb. Gerade so wie Paulus hier. Aber dann lerne ich von Paulus, und das wirklich finde ich herausfordernd, dass Paulus das akzeptiert hat, dass er sich nicht aufgedrängt hat und einfach gewartet hat. Und dann kam eine andere Zeit. Und auf einmal spürt Paulus, jetzt will ich noch mal etwas sagen. Und jetzt ist alles ganz anders und die Leute hören ihm zu. Ich finde das bemerkenswert, denn ich glaube, ich hätte das vielleicht gar nicht so leicht tun können. Wissen Sie, wie es mir manchmal geht? Wenn irgendwas schief läuft, dann bin ich beleidigt. Und wenn dann eine neue Gelegenheit kommt, dann kann ich auch schon mal denken, ach ja, jetzt könnt ihr mir auch einen Puckel runterrollen. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Ich weiß ja nicht, das geht Ihnen wahrscheinlich nicht so. Auf alle Fälle hat Paulus jede Bitterkeit beim Herrn abgelegt. Und als die nächste Gelegenheit kam, und ich finde, das ist kein Tadel, was der Paulus hier sagt. Er erinnert sie nur daran, ihr hättet auf mich hören sollen. Gut, ihr habt es nicht gewollt und jetzt habe ich eine neue Botschaft für euch. Gott hat die Prioritäten völlig verschoben. Und dann Vers 31 folgende, noch einmal, jetzt lassen sie sich ganz von Paulus leiten. Sie nehmen das Brot, sie nehmen das Essen, sie werden gestärkt und auf diesem schwankenden Schiff, das ist doch bemerkenswert, fangen alle an, guten Mutes zu sein. Ihr Lieben, das ist die Kraft des von Gott beglaubigten Zeugnisses. Unser Zeugnis aus eigener Kraft hat keine Kraft. Aber wenn Gott unser Zeugnis beglaubigt, wenn so ein Pfarrer Kemner, bei dem habe ich mein Vorstudienjahr gemacht, der hat immer von der Sekunde mit Ewigkeitsbedeutung gesprochen, der Kairos-Moment. Wenn Gott so eine Sekunde schenkt mit Ewigkeitsbedeutung, und wenn wir dann treu das sagen, was uns aufgetragen ist, dann sind Herzen offen und Menschen fangen an, Mut zu gewinnen. Unser Zeugnis ist gefordert. Es sieht schlimm aus in der Welt. Ein vierter Fakt. Wer kontrolliert eigentlich den Sturm? Das ist bemerkenswert in Vers 11. Entschuldigung, Versangabe war jetzt falsch. Das ist bemerkenswert, weil gleich am Anfang ja gesagt wird, als es aber beschlossen war, dass wir nach Italien fahren sollten, übergaben sie Paulus und einige andere Gefangene einem Hauptmann mit Namen Julius. Wir haben gesagt, das haben die Römer beschlossen, aber hinter den Kulissen hat Gott gewirkt. Und dann lesen wir später, dass Paulus sich darauf beruft, dass ihm der Engel gesagt hat, Vers 24, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und das wurde ja schon in Apostelgeschichte Kapitel 23 dem Paulus auch gesagt. Das heißt, es war schon lange klar, Paulus muss vor den Kaiser gestellt werden. Und Gott hat ihm das gesagt und Gott wird das dann auch zur Erfüllung bringen. Und so kam es ja auch, trotz des Sturmes. Und das merken wir in dieser Geschichte und an vielen anderen Stellen. Wir denken vielleicht, die Mächte dieser Welt haben Macht über die bedrängte Gemeinde oder die Krankheitsmächte haben Macht über uns. Aber hinter all diesen Mächten der Welt steht der allmächtige Gott, der das letztlich alles in seiner Hand hält und kontrolliert. Gott steht über den Stürmen unseres Lebens. Und das ist dann auch der fünfte Gedanke, der sich daraus ableitet. Wer allein die Zukunft kennt. Die Schiffsleute haben gedacht, sie haben so ein Gefühl, das ist ein Südwind, jetzt geht's gut. Dann denken sie, jetzt ist alles verloren. Das war so nach dem Motto, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Sie haben keine Ahnung. Unsere Mitmenschen haben auch keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Wird jetzt das Coronavirus wirklich eine verheerende Krankheitswelle bringen oder wird es wieder abebben? Wir wissen es alle nicht. Aber wir gehören dem, der wirklich die Zukunft kennt. Und dieser Gott, der die Zukunft kennt, sagt uns, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens. Unser Leben ist geborgen in der Hand des Vaters, der gestern und heute und morgen und alles überblickt und uns führt durch Zeit und in die Ewigkeit bringt. Der Herr allein kennt die Zukunft. Ein sechster Fakt. Gott sorgt im Sturm für die Seinen. Ich habe es ja schon beim Lesen etwas hervorgehoben, dass der Paulus versorgt wurde von Gott. Er wurde versorgt mit Gemeinschaft. Wie schön ist das, dass wir Gemeinschaft haben. Viele Christen in den Ländern der Märtyrer wünschen sich das und sie können es gar nicht leben. Paulus wurde versorgt von den Geschwistern in Sidon. Paulus wurde versorgt, weil Julius, der Hauptmann, sich um ihn kümmerte. Paulus wurde in der dunklen Nacht versorgt mit dem Wort Gottes, weil ihm der Engel an die Verheißung aus Apostelgeschichte 23, Vers 11 erinnert hat und weil er ihm erklärte, was passieren würde. Gott sorgt für die Seinen. Und das ist der größte Trost, den wir haben, wenn wir an die verfolgte Gemeinde denken. Gott sorgt für die Seinen in den Stürmen dieser Welt. Unser Gott ist ein Gott, der sich um uns kümmert. Ein siebter Fakt. Wir sehen in dieser Geschichte, was wir jetzt tun können. Wir können etwas tun. Wir können Mut machen. Das ist unsere Berufung, so wie Paulus. Wir können den Menschen um uns her Mut machen. Und wir können unser Glaubenszeugnis weitergeben. Ich finde das ganz schön mutig von Paulus. Ich fliege ja oft, also ich komme jetzt nicht gerade aus China, aber ich fliege oft in diese Länder, wo wir arbeiten. Und ich habe mir das manchmal so vorgestellt im Flugzeug, wenn es so Turbulenzen gibt und angenommen, man würde jetzt mal richtig durchsacken und alles würde schreien und machen. Also angenommen, ich hätte keine Angst, möglicherweise hätte ich keine Angst. Aber hätte ich den Mut, dann in so einer Situation aufzustehen, nach vorne zu gehen, die Stewardess um das Mikrofon zu bitten und dann zu sagen, ich möchte jetzt gern für uns beten. Das ist ganz schön mutig, was der Paulus hier macht. Er steht einfach auf und er betet und alle hören es, er bricht das Brot und er lebt seinen Glauben sichtbar, ohne sich für irgendwas zu entschuldigen und zu rechtfertigen, ohne sich zu fragen, wie das ankommt, da ist er mir ein Vorbild. Ist ganz großartig, was Paulus hier macht. Und das ist unsere Berufung, was wir jetzt tun können in dieser verrückten Zeit. Gute Güte, wir leben wirklich in spannenden Tagen. Was für eine verrückte Zeit. Wer hätte sich das gedacht, dass Deutschland mal so in Panik gerät? Das Einzige, wo ich so ähnlich in Erinnerung habe, war damals mit der Wolke nach Tschernobyl. Was wir jetzt tun können, unsere Berufung ist es, Mut zu machen und ein Zeugnis unseres Glaubens weiterzugeben. Ein letzter Fakt. In dieser Geschichte lernen wir auch etwas über die Reise unseres Lebens. Was ist das Ziel? Das ist ja wunderbar. Und so geschah es, dass sie alle gerettet an Land kamen. Weil Paulus treu war, wurde die ganze Schiffsbesatzung gerettet. Unser Auftrag in dieser Welt ist, Zeuge zu sein für das Heilsangebot Jesu, weil Jesus möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist das große Ziel. Wie sieht es in dieser Welt aus? So wie in dieser Geschichte. Aber unser Zeugnis ist gefragt, mitten in den Stürmen. Gott kann die Prioritäten verschieben. Lassen wir uns nicht entmutigen, wenn wir einen Korb bekommen haben. Der Herr selbst kontrolliert den Sturm. Er kennt die Zukunft. Er sorgt für die Seinen. Wir können jetzt etwas tun, Mut machen und unser Zeugnis weitergeben. Wir gehen auf ein großes Ziel zu, auf die Ewigkeit. Wir wollen alle am anderen Ufer ankommen und wir wollen die Menschen um uns her mitnehmen. Das ist der Plan Gottes. Das waren 8 kurze Fakten aus dieser Geschichte. 3 Sätze vielleicht, um sich das etwas einzuprägen. Erster Satz, seid unverzagt. Warum? Zweiter Satz, weil Gott alles im Griff hat. Dritter Satz, und genau diese Erfahrung müssen wir weitergeben. Merken Sie was? Lukas hat das aufgeschrieben. Das ist sein Bericht. Das ist die Apostelgeschichte. Lukas redet hier nicht vom Hörensagen, sondern er hat erlebt. Gott hat alles im Griff gehabt in diesem furchtbaren Sturm. Und das gibt er jetzt weiter. Und dieses Kapitel 27 ist sein Zeugnis der großen Tat Gottes auf dieser Seereise. Und das kann uns ermutigen und andere ermutigen. Und gerade so wie Lukas das gemacht hat, sind wir gerufen, unsere Erfahrung von dem Gott, der unser Leben führt und leitet, weiterzugeben. 3 Sätze zum Merken. Sei unverzagt. Warum? Weil Gott alles im Griff hat. Ein drittes, diese Erfahrung sollen wir weitergeben. Und jetzt noch ein Bild, das wir uns einprägen können. Wir können diese ganze Geschichte, Apostelgeschichte 27, auch wie so einen Kompass für die Reise unseres Lebens nehmen. Da können Sie mal gucken, wo Sie gerade so sind. Kommt alles in unserem Leben vor. Guthafen, wenn es mal gerade keine Probleme gibt, dann sollen wir lernen, uns genügen zu lassen, wie wir es auch finden, nicht wie die Seeleute, noch was Besseres, noch schönere Kirschen, sondern lasst euch genügen, wie ihr es auch findet. Oder sind Sie vielleicht gerade auf stürmischer See, wo die Angst ist? Dann können wir uns auch daran orientieren. Auch das hat Gott im Griff. Oder sind wir vielleicht gerade in so einer Phase der Ermutigung trotz des Sturmes? Ich finde diese Geschichte unheimlich herausfordernd. Ich bin noch gar nicht fertig mit dieser Geschichte. Man kann das immer wieder lesen und immer mehr darin entdecken. Was für ein wunderbarer Bericht und was für ein tolles Bild für die Reise unseres Lebens. Amen.